Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um den Papsttod und die Weltöffentlichkeit. Welche Rituale sind mit der Beisetzung des Papstes verbunden? Was ist anders bei der Beerdigung des emeritierten deutschen Papstes? Und welche Rolle spielt die Weltöffentlichkeit? Darüber habe ich mit dem Historiker René Schlott gesprochen. Und das Vermächtnis eines gelehrten Papstes. Inwiefern der Theologe Josef Ratzinger nachfolgende Generationen von Theologinnen und Theologen prägen wird. Ein Gespräch mit Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Ein großer Teil der Welt blickt heute nach Rom. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Wird in den vatikanischen Grotten unterhalb des Petersdoms beigesetzt. Zurzeit hält Papst Franziskus auf dem Petersplatz die Totenmesse für seinen Vorgänger ab. 3 Tage lang war der Leichnam von Benedikt im Petersdom aufgebahrt. Bis gestern Abend sollen weit mehr als 100.000 Gläubige Abschied von dem früheren Oberhaupt der katholischen Kirche genommen haben. Zur Trauerfeier sind gläubige katholische Würdenträger, Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften, Politiker und Journalisten aus der ganzen Welt angereist. Mit dem Tod und der Bestattung eines Papstes sind viele Rituale und Traditionen verbunden. Doch Benedikt war nicht mehr amtierender Papst. Gelten all diese Rituale auch für ihn? Die Frage geht an den Historiker René Schlott, der ein Buch über Papstbestattungen geschrieben hat.
Ja, im Großen und Ganzen schon. Und das hatte ich eigentlich auch so erwartet. Es ist ja wichtig, auch die Legitimation von Benedikt als Papst noch einmal öffentlich zu demonstrieren. Und deshalb gibt es tatsächlich nur kleinere Abweichungen im Ritual. Etwa, dass es bei der heutigen Totenmesse kein Gebet für die Neuwahl eines Papstes gibt, denn es gibt ja einen amtierenden Papst. Das ist ein kleines Detail im Ritualablauf, das geändert worden ist.
Welche Unterschiede gibt es denn zwischen der Bestattung Benedikts und eines amtierenden Papstes? Ist es wirklich nur dieses kleine Detail oder gibt es auch noch andere?
Es gibt auch noch andere kleinere Details. Zum Beispiel wurde Benedikt nicht wie ein amtierender Papst mit dem Pallium, also mit einem Herrschaftszeichen, um den Hals aufgebahrt. Dieses Pallium, das hat man bei seiner Aufbahrung nicht gesehen. Das wird allerdings jetzt seinem Sarg beigelegt. Dann werden dann die Münzen seines Pontifikats beigelegt. Es wird eine lateinische Urkunde, ein sogenanntes Rogito, beigelegt mit dem Leben und Werk des jeweiligen Papstes. All diese Rituale kennen wir auch von amtierenden Päpsten.
Das sind so die traditionellen Grabbeigaben, die Sie da gerade erwähnt haben. Welche Bedeutung haben die denn?
Na, die haben die Bedeutung, vor allen Dingen die Legitimation des Papstes noch einmal darzustellen und die lange Traditionslinie, in der er steht. Das Papsttum beruft sich auf Simon Petrus, also auf einen Jünger Jesu, und damit auf eine ununterbrochene Traditionslinie, die 2000 Jahre alt ist. Und man möchte eben auch mit diesen ein Stück weit historischen Ritualen, auch mit dem Ritual, dass man die Münzen und Medaillen des Pontifikats beilegt, dass man eine lateinische Würdigung dem Sarg beilegt, noch einmal unterstreichen, was für eine historische Persönlichkeit der Papst gewesen ist.
Bevor es jetzt soweit ist, beziehungsweise die Grabbeigaben hat er ja schon bekommen, aber bevor der Papst nun tatsächlich dann beigesetzt wird, er war schon 3 Tage zuvor im Petersdom aufgebahrt. Viele Menschen haben diese Aufbahrung des Papstes aber nicht nur als positiv erlebt, sondern waren teilweise irritiert. So ist es zumindest in den sozialen Netzwerken kommentiert worden. Welche Bedeutung hat die Aufbahrung des Papstes oder in diesem Fall des ehemaligen Papstes?
Ja, das kritisch kommentiert worden ist, kann ich mir gut vorstellen. Man sieht ja heute nur ganz selten tatsächlich in den Medien einen toten Menschen, der tatsächlich mit seinem Gesicht und seinen Händen noch zu sehen ist. Das ist aber für den historischen Ritualablauf der Kirche sehr wichtig. Beim amtierenden Papst ist es so, der muss tatsächlich gestorben sein und das müssen die Gläubigen auch in Augenschein nehmen können, damit ein legitimer Nachfolger gewählt werden kann. Wir kennen die Zeit aus dem Mittelalter, als es mehrere konkurrierende Gegenpäpste gab, mehrere lebende Päpste, die also Anspruch auf das Papstamt erhoben haben. Und man will das nochmal ausschließen und den toten Papstleichnam eben der ganzen Welt und allen Gläubigen zeigen, um deutlich zu machen, der Papst ist wirklich tot und ein legitimer Nachfolger kann gewählt werden. Im Falle von Benedikt war es natürlich jetzt nochmal so, ihn zu zeigen, war wichtig, weil er eben in die lange Linie der Päpste hineingehört und ihm genau die gleichen Ehrenbezeugungen, genau die gleichen Rituale gebühren, wie auch einem amtierenden Papst. Und früher war es tatsächlich so, dass man den Papstleichnam bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch berühren konnte. Das ist nicht mehr der Fall, einfach weil seit Mitte des 20. Jahrhunderts meistens eine große, große Menschenmasse nach Rom strömt, die aufgrund der Erleichterung und der Fortschritte, die das Reisen in der Zeit gemacht hat. Schon 1958 beim Tod Pius XII. War eine in die Millionen gehende Menschenmenge in Rom gezählt worden bei der Aufbauung des Papstes. Und man kann diese Menschenmassen natürlich nicht mehr an den Papstkörper selbst heranlassen. Und aus Sicherheitsgründen wurde dann der Papstleichnam tatsächlich nicht mehr in einer Seitenkapelle des Petersdoms, sondern tatsächlich vor dem Hauptaltar des Petersdoms aufgebahrt, weil man dann einfach die Menschenmengen besser steuern konnte. Gleichzeitig hatte das den guten Nebeneffekt, dass man einfach bessere Fernsehbilder auch machen konnte. Denn auch das muss man bedenken. Das Ritual, das ja das 2 Jahrhunderte alt ist, wurde eben durch die Medien nochmal ein Stück weit verändert, wurde durch die Medien auch ein Stück weit modernisiert und hat sich den Medien auch geöffnet. Auch der Vatikan selber hat natürlich ein Interesse daran, dass die Bilder vom Papsttod auch über religiöse Grenzen hinweg auf der ganzen Welt gezeigt werden.
Inwiefern hat sich die Totenfeier und die Beisetzung eines Papstes durch die Medienpräsenz noch verändert?
Na, es wurde eigentlich nicht nur ein Medienereignis, sondern auch ein Gipfeltreffen von Staats- und Regierungschefs der ganzen Welt. Lange fand das Requiem innerhalb des Petersdoms statt und seit 1978, seit dem Tod von Paul VI., findet das Requiem auf dem Petersplatz selber statt, also Open Air. Und da kann man sehr gut sehen, auf der rechten Seite sitzen die Staats- und Regierungschefs, meist sehr große Delegationen, auf der linken Seite dann die kirchlichen Würdenträger. Und vor dem Papsttag versammeln sich umgeben von den Kolonnaden Berninis eben die Gläubigen. Also das sieht man nochmal sehr gut verdeutlicht, worauf sich die Kirche eigentlich stützt und dass die Kirche ein Haupt und viele Glieder sind. Also die Theologie der Kirche lässt sich eben beim Papstbegräbnis dann auch noch einmal versinnbildlichen, jedenfalls seitdem das Ganze auf dem Petersplatz stattfindet.
Der Tod eines Papstes ist also eine Möglichkeit für die Mächtigen, Weltöffentlichkeit zu erlangen. Der Vatikan weiß, diese Medienpräsenz auch für sich zu nutzen. Wie wichtig ist sie denn, diese Medienpräsenz für den Vatikan?
Ein Stück weit zeigt das, dass der Vatikan seit der Entwicklung der Massenmedien auch eigene Medienorgane aufgebaut hat. Er hat nicht nur eine Zeitung, er hat ein eigenes Radio, das in sehr vielen Sprachen in die ganze Welt sendet. Und er hat eben seit einigen Jahrzehnten noch ein eigenes Fernsehzentrum. Und die Bilder, die wir gerade aus Rom sehen, die sind alle von vatikanischen Kameras aufgenommen. Die Weltbilder werden auch von deutschen Fernsehsendern, von Fernsehsendern weltweit übernommen. Der Vatikan führt also die Bildregie über die Beisetzung des Papstes und kann damit auch sehr genau bestimmen, welches Bild von Kirche in der ganzen Welt heute gezeigt wird.
Kommen wir nochmal zurück zu der Bestattung selbst. Bei der Totenmesse liegt der Leichnam des früheren Papstes in einem einfachen Holzsarg. Das bleibt aber nicht so. Wie und wo genau wird Benedikt nach der Totenmesse denn jetzt beigesetzt?
Also es ist so, dass dann der Sarg in den Petersdom zurückgetragen werden wird und dort noch einmal in einen Metallsarg hineinkommt. Es ist, glaube ich, ein Zinksarg, früher waren es Bleisärge, der noch einmal verschweißt wird. Und diese Doppelsärge, sozusagen der Holzsarg, der in einem Metallsarg steht dann noch einmal in einen anderen Holzsarg hineingestellt wird. Also es gibt sozusagen einen dreifachen Sarg für Benedikt XVI. Und dann wird dieser Sarg in die Grotten überführt und dann nicht etwa in einem Erdgrab bestattet, sondern in einer Steinnische beigesetzt, auch für den Fall, dass man den Sarg vielleicht eines Tages wieder nochmal hervorholen wird. Das war meistens im letzten Jahrhundert der Fall, wenn ein Papst selig oder heilig gesprochen wurde. Und das ist tatsächlich eine neuere Entwicklung in der Kirchengeschichte, dass sehr viele Päpste des 20. Jahrhunderts, auch des 21. Jahrhunderts, wir denken an Johannes Paul II., den Vorgänger von Benedikt XVI., selig oder heilig gesprochen werden. Und dann erfolgt meistens eine Umbettung des Sarges oder gar des Leichnams. Also einige Vorgänger von Benedikt XVI. Liegen auch in Glassärgen im Petersdom, etwa Johannes XXIII., dessen Leichnam ist zu sehen in einem Glassarg, oder auch Pius X., beides sind heilig gesprochene Päpste.
Und das Grab des ehemaligen Papstes in der Krypta ist ja auch sehr berühmt, denn darin ruhte ja der verstorbene Papst Johannes Paul II., der jetzt eben, oder dessen Leichnam jetzt eben in einer Seitenkapelle im Inneren des Petersdoms liegt.
Das ist richtig, und vor Johannes Paul II. Ruhte in dieser Grabnische Johannes XXIII. Wichtig ist, warum werden die Päpste eigentlich in der Krypta des Petersdoms beigesetzt? Dort befindet sich nach dem Glauben der katholischen Kirche das Grab von Simon Petrus, also von dem ersten Papst, direkt unter dem Hauptaltar der Peterskirche. Und es ist ihm wichtig, zumindest im Glauben der katholischen Kirche und für die Rituale, dass der Papst in unmittelbarer Nähe zum ersten Papst tatsächlich beigesetzt wird und um damit die lange Kontinuität der Kirche auch darzustellen.
Vielen Dank, das war der Historiker René Schlott zur Bestattung des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. Heute in Rom. Er hat das Buch Papst, Tod und Weltöffentlichkeit seit 1878 geschrieben. Zurzeit findet für Benedikt XVI. Die Totenmesse auf dem Petersplatz statt. Danach wird der frühere deutsche Papst in der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. In den vergangenen Tagen haben wir in dieser Sendung mit theologischen Weggefährten und Schülern Josef Ratzingers gesprochen. Wir unterhielten uns mit dem evangelischen Theologen Christoph Markschies über das ökumenische Erbe Benedikt des 16. und mit dem Historiker Volker Reinhardt über Benedikt aus einer nicht-konfessionellen Perspektive. Heute am Tag der Beerdigung geht es im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Mein und Jan-Heiner Tück um das theologische Vermächtnis des früheren Papstes. Jan-Heiner Tück ist Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Herr Tück, in diesen Tagen der Aufbahrung des Leichnams und der Beerdigung, welche persönlichen Erinnerungen haben Sie an den emeritierten Papst?
Ja, ich war 2002 in Trier bei einem Festakt anlässlich 40 Jahre Liturgiekonstitution. Ich habe damals für die NZZ berichtet. Ratzinger hat einen Festvortrag gehalten. Und besonders beeindruckt hat mich eigentlich, wie er im Anschluss an den Vortrag 10, 12 Fragen von Fachgelehrten sich angehört hat und dann spontan, also aus dem Stegreif heraus, einen Kurzvortrag gehalten hat, in dem alle Fragen mehr oder weniger beantwortet wurden. Also diese enorme Präsenz und Eloquenz, das war schon, ja, es hat auch die beeindruckt, die mit Ratzingers Positionsmarkierungen durchaus auch Probleme haben.
Sie hatten auch Briefkontakt mit ihm.
Ja, ich bin als Schriftleiter der Communio dann in näheren Kontakt gekommen und hatte immer wieder auch Briefe, wo wir uns einerseits über das inhaltliche Profil der Zeitschrift ausgetauscht haben, aber auch über Sachfragen der Theologie, etwa ob es so etwas wie postmortale Versöhnung von Tätern und Opfern geben kann oder wie der Vorschlag des Berliner Theologen Notker Slenska zu urteilen sei, ob man das Alte Testament aus dem Kanon der Heiligen Schriften entfernen müsse und so weiter.
Also das heißt, er hat als emeritierter Papst, auch als sehr, sehr alter Mann, die theologische Forschung beobachtet, kommentiert und begleitet und auch über Generationen hinweg.
Auf jeden Fall, er hat vor allem also das Spektrum der deutschsprachigen Gegenwartstheologie bis zum Ende hin eigentlich sehr aufmerksam verfolgt und also was immer kursierte, dass er intellektuell nach wie vor hellwach ist, das kann ich aus den Briefen, die in der üblichen Ratzinger-Diktion formvollendet geschrieben sind, also nur bestätigen.
Sie haben ja eben die Fachzeitschrift Communio, die internationale katholische Zeitschrift, schon angesprochen. Sie sind heute der Schriftleiter oder Chefredakteur. Die Zeitschrift ist natürlich ein Seitenaspekt des Vermächtnisses von Josef Ratzinger. Dennoch, inwieweit ist Communio womöglich doch ein sprechendes Beispiel für das Erbe Benedikts?
Gut, Communio ist in den Wirren der Nachkonzilszeit 1972 gegründet worden. Man bemüht oft das Narrativ, dass Communio quasi das Gegenorgan zu Concilium ist, wo sich also liberale Theologen wie Hans Küng, Edward Schillebeck, Johann Baptist Metz versammelt haben. Aber dieses Narrativ scheint mir auch etwas unterkomplex zu sein, weil in der Communio eben auch Akteure wie Karl Lehmann, Hans Meyer und andere gewirkt haben. Wichtig für Communio ist, einerseits auf dem Boden des Konzils Theologie zu treiben und andererseits aber auch das Gespräch mit der Gegenwartskultur, also mit Literatur, Kunst, Musik zu führen und hier quasi in die Fußstapfen der Zeitschrift Hochland zu treten, die das eben bis in die 50er, 60er Jahre hinein auf sehr gute Weise versucht hat.
Jan-Heiner Tück, Dogmatiker in Wien, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über das Vermächtnis des verstorbenen Papstes aus Deutschland. Herr Tück, Sie verleugnen nicht eine gewisse Nähe zu Josef Ratzinger. Wie verbreitet ist diese Haltung in Ihrer Generation von Theologinnen und Theologen? Zunächst einmal auf den Lehrstühlen.
Auf den Lehrstühlen überwiegt sicher eine kritische Haltung gegenüber der Theologie Josef Ratzingers und dem Pontifikat Benedikts. Das hängt mit seinen Reserven im Blick auf bestimmte Reformvorstellungen zusammen. Aber ich würde doch differenzieren und sagen, dass der deutschsprachige Raum hier auch eine gewisse Sonderstellung einnimmt, wenn man das international mal abgleicht. Also es gibt sehr wohl in anderen Ländern, sogar anderen Kontinenten, ein waches Interesse an der Theologie Ratzingers. Ich habe Doktoranden aus Afrika und Asien, die quasi auch an dem geistlich fundierten, orientierenden Charakter der Theologie sehr interessiert sind. Und wie die Situation jetzt innerhalb der Zunft etwas polarisiert ist, so ist das, glaube ich, auch im Blick auf die Ratzinger-Rezeption. Und es wäre eigentlich gut, wenn man auf der einen Seite eine Ratzinger-Scholastik vermeiden würde und in Erinnerung rufen würde, dass auch Ratzinger sich sehr wohl intellektuell wach etwa mit Jan Assmann, Jürgen Habermas und anderen konstruktiv kritisch befasst hat. So wie man umgekehrt vielleicht auch einen Antidogmatismus gegenüber Ratzinger produktiv aufbrechen sollte, um die Anstöße, die in seiner Theologie drin sind, auch zu hören und sie fortzuschreiben.
Welche Positionen des verstorbenen Papstes haben auch Sie nicht nachvollziehen können?
Ja, da gäbe es jetzt vieles. Ich möchte vielleicht zunächst die Israel-Vergessenheit in der Erklärung Dominus Jesus nennen, die mich damals wirklich überrascht hat. Dominus Jesus ist ja 2000 erschienen und wollte einen Kontrapunkt setzen gegen die pluralistische Religionstheologie. Über die ökumenischen Defizite ist schon im Gespräch mit Christoph Markschies berichtet worden. Aber dass also das Judentum hier keine eigene Erwähnung findet, hat mich schon sehr gewundert. Und als zweiten Punkt würde ich vielleicht noch nennen die mangelnde theologiepolitische Sensibilität, die vor allem in den Aussöhnungsbemühungen mit der traditionalistischen Piusbruderschaft offenbar geworden ist. Also 2009 hat ja Benedikt XVI. Die Exkommunikation der 4 traditionalistischen Bischöfe zurückgenommen. Gab es die große Panne mit dem Holocaust-Leugner Williamson, die eher auf das Konto der Kurie ging. Aber Benedikt selbst hat eben diesen Akt der Rücknahme der Exkommunikation als rein kirchenrechtlich betrachtet und hat gesagt, ja, das ist jetzt der Auftakt für weitere Gespräche. Er hätte meines Erachtens im Vorfeld klar markieren müssen, dass ohne eine rückhaltlose Anerkennung des Zweiten Vatikanums keine wirkliche Einigung zu erreichen ist. Es entstand der missliche Eindruck, als wenn die ökumenische, die interreligiöse Öffnung, aber auch die Anerkennung der Religionsfreiheit jetzt zur Manipulationsmasse in den Gesprächen mit der Piusbruderschaft werden könnte. Das hätte man anders angehen müssen.
Welche Formen der Kritik an dem Verstorbenen finden Sie unterkomplex?
Ja, also so Begriffe wie Panzerkardinal, das sind schöne Schemata, die sich medial vielleicht auch gut verkaufen lassen. Ratzinger ist vom Theologietyp ein immer auch reflexiv agierender Kopf gewesen. Das kann man zum Beispiel an den Einleitungspassagen der Einführung ins Christentum sehen, wo er sagt, der Glaube darf sich nicht immunisieren. Die Anfragen des Unglaubens müssen durch ihn hindurchgehen. Und das wendet er dann gleich zurück im Blick auf die Skeptiker und Atheisten. Sie sollten doch zugeben, dass sie auch an ihrem Zweifel mitunter ins Zweifeln geraten, sodass hier quasi in der Reflexivwerdung der eigenen Position Gesprächspotenziale zwischen agnostischer Moderne und christlicher Theologie möglich werden. Und da an diesem Vermächtnis sollte man ansetzen, um mit Ratzinger über ihn hinauszugehen. Ich bin also auch kein Freund einer Ratzinger-Scholastik. Also man könnte eine Wendung Adornos aufgreifend etwas keck sagen. Es gilt mitunter auch Ratzinger gegen seine Liebhaber zu verteidigen, die ihn jetzt quasi kirchenpolitisch für bestimmte Positionen einhegen wollen, ohne das dialogische Potenzial, was bei ihm auch zu finden ist, entsprechend zu würdigen.
Ein Beispiel dafür ist sicherlich der hymnische Nachruf des Schriftstellers Martin Mosebach in der Welt. Sinngemäß meint der Benedikt, habe nur einen Fehler gemacht, dass er auf sein Amt verzichtet und damit Raum geschaffen hat für seinen Nachfolger. Also diese Fraktion der Bewunderer scheint Ihnen auch etwas problematisch zu sein.
Ja, ich schätze Martin Mosebach als Schriftsteller. Über die theologiepolitischen Positionen müsste man im Einzelnen streiten. Ich würde auch jetzt den Rücktritt nicht so einschätzen wollen, wie Mosebach das getan hat. Ich finde das sehr wohl nach dem Pontifikat von Johannes Paul II., der ja den Alterungsprozess und das Sterben der Öffentlichkeit demonstrativ gezeigt hat und hier auch ein Kontrapunkt gegen eine Kultur, die vor allem fit, schön und perfekt sein will, dass er hier seine Schwäche und auch die Überforderung registriert hat und etwas getan hat, was vorher eben seit Celestin dem V. keiner gemacht hat. Er hat von der kirchenrechtlichen Möglichkeit, die de facto als unmöglich galt, Gebrauch gemacht. Und das sollte man auch als epochale Geste entsprechend würdigen.
Jan-Heiner Tück, Dogmatiker, so wie der verstorbene Papst, im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag. Der Verleger Manuel Herder, Herr Tück, der hat zum Tod Benedikts geschrieben, Zitat: "Ich denke, dass Papst Benedikt von seinen Zeitgenossen in weiten Teilen missverstanden wurde. Für die Nachwelt werden seine Texte im Vordergrund stehen. Er ist der Papst der Bücher." Zitat Ende. Welches der zahllosen Ratzinger Bücher war und ist Ihnen am wichtigsten?
Ja, ich möchte zunächst mal inhaltlich sagen, dass Ratzinger wirklich die Gottesfrage immer wieder ins Zentrum gerückt hat und gegenüber Tendenzen, also Gott als semantisches Vakuum, als metaphysischen Abschlussgedanken oder sonst wie zu bezeichnen, immer auf die inhaltliche Kontur des christlichen Gottesglaubens hingewiesen hat. Also der Unbegreifliche hat sich selbst begreiflich gemacht in der konkreten Gestalt Jesu Christi. Damit ist zweitens verbunden sein Ringen um eine Relektür des Neuen Testamentes. Die Jesusbücher sind hier Index. Also Jesus ist nicht nur eine Figur der Vergangenheit, die man historisch rekonstruieren kann, er ist zugleich der erhöhte Christus, der im Glauben der Kirche nach wie vor präsent ist. Damit ist das Kirchenthema berührt. Nach wie vor, obwohl es etwas Patina angesetzt hat, finde ich die Einführung ins Christentum ein sehr, sehr lesenswertes Buch. 68 erschienen. Bis heute, es haben viele Kollegen, Kolleginnen versucht, was Ähnliches zu Papier zu bringen. Es ist bislang keinem gelungen. Hier kann man eben auch die Eleganz des Stils, ja, also den Ratzinger-Sound sehr gut kennenlernen. Aber ich würde auch auf ein anderes Buch noch gerne hinweisen wollen, nämlich die 4 Sitzungsberichte des jungen Konzilstheologen Ratzingers. Hier kann man sehen, wie um die Reform der Kirche in den 60er Jahren wirklich gerungen wurde und wie differenziert Ratzinger auf diese dynamischen Dialogprozesse des Konzils reagiert hat, wie er sie eingeschätzt hat. Das sind Dinge, die einfach auch zeigen, dass Ratzinger völlig unterkomplex beschrieben wird, wenn er als der antimoderne, konservative Papst gezeichnet wird.
Dann schauen wir doch nochmal in die Zukunft. Was ist denn dann abschließend für Sie persönlich das Vermächtnis dieses emeritierten Papstes? Woran werden Sie anknüpfen?
Ja, ich würde zunächst bei der Gottesfrage anknüpfen. Es ist die Aufgabe der christlichen Theologie, das Profil des Gottesglaubens auch in den Religionsdiskurs einzubringen. Also gegen Relativierungstendenzen und Abschwächungstendenzen, die ja ein Kolorit unserer Zeit sind, doch den Mut zu haben, sich hier theologisch zu exponieren, das scheint mir ein Vermächtnis zu sein. Und damit zusammenhängen natürlich die Themen Christologie und Ekklesiologie. Aber darüber zu sprechen, bräuchten wir mehr Zeit, als wir jetzt haben, fürchte ich.
Das theologische Vermächtnis des früheren Papstes Benedikt. Andreas Mein sprach mit Jan-Heiner Tück, Professor für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Redaktion hatte ebenfalls Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz. Da geht's bei meiner Kollegin Susanne Kuhlmann um den 31. Januar 2023 und den Endspurt für die Grundsteuererklärung.